Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode von World of Ghibli, dem Podcast über das Studio Ghibli. Folge 10 mit einem der bekanntesten und größten Filme. Aber zuerst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Ich bin Podcaster, Ghibli-Freund und mache so viel mehr, aber nicht ganz so viel wie mein werter Kollege, der heute auch wieder dabei ist. An meiner Seite der Musiker, Fotograf und auch großer Ghibli-Freund, Japan-Experte und hoffentlich auch, wenn wir über den heutigen Film sprechen, Kenner der japanischen Mythologie. An meiner Seite wie immer Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
Konnichiwa, Shaggy-Senpai.
Konnichiwa, lieber Thomas. Freut mich sehr, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast, heute mit mir hier über einen ganz besonderen Film zu sprechen. Einen Film, der mich auch damals, glaube ich, so ein bisschen auch zum Studio Ghibli gebracht hat und von dem ich damals gedacht habe, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Mal schauen, ob ich das heute immer noch so denke, da werden wir gleich drüber sprechen.
Ja, und vor allem ist es der Film, einer der zwei Filme, mit dem wir uns wahrscheinlich am allermeisten in die Nesseln setzen können bei der Ghibli-Fangemeinschaft.
Ja, wir könnten ihn zerreißen, wir könnten ihn aber auch nach oben loben, denn beides ist möglich. Oft ist es aber so, mittlerweile für Leute, die ja außenstehend sind, die jetzt nicht unbedingt große Anhänger des Studio Ghiblis sind, die sagen, das ist ein ganz, ganz toller Film. Ich persönlich kann ja jetzt mal ein kleines Fazit vorwegnehmen. Wenn ich mir diesen Film anschaue, muss ich sagen, ich finde den nicht mehr ganz so geil wie damals. Ich finde den immer noch gut, das ist immer noch natürlich ein guter Film, allerdings ist es kein Film und das überrascht mich sehr, weil jetzt nach dem wiedermaligen Schauen würde ich nicht sagen, dass der in meine Top 5, glaube ich, kommt. Und bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich gedacht, das ist safe, Platz 3 Kandidat.
Ja, und ich habe den Film ja erst gesehen, als ich quasi schon ein alter Sack gewesen bin und habe vorher schon andere Ghibli-Filme gesehen. Und deswegen war ich ein kleines bisschen über den extremen Hype von Prinzessin Mononoke überrascht. Aber da reden wir jetzt.
Da reden wir jetzt drüber. Jetzt hast du den Namen endlich genannt für die Leute, die unseren Podcast hören und, genau. Und die Überschrift sehen, wissen natürlich, um welchen Film wir reden, auch Leute, die sich in Ghibli auskennen. Aber wir haben relativ spät den Namen Prinzessin Mononoke oder Mononokehime, wie er im Original heißt, noch nicht erwähnt. Aber worum geht's denn in Prinzessin Mononoke, lieber Thomas?
Oh ja, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Okay, ich versuch's mal einfach. Also, der Film spielt im altertümlichen Japan. Das Schießpulver ist bereits erfunden und es gibt die ersten Ansätze einer Industrialisierung, die aber noch in den Kinderschuhen steckt. Ashitaka, der junge Prinz eines im östlichen Japan lebenden Emishi-Stammes, wird bei der Verteidigung seines Dorfes gegen den Angriff des riesenhaften, zum Dämon gewordenen Kailas Nago von einem tödlichen Fluch befallen. Um diesen Fluch zu brechen, reist er in die westlichen Wälder und gelangt schließlich in die Heimat des Kailas, wo er zwischen die Fronten eines Krieges zwischen Arbeitern einer Eisenhütte gerät, die den Wald abholzen und Metalle abbauen und den Tiergöttern und Tieren des Waldes, die versuchen, ihr Territorium zu verteidigen. Ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin schon mal folgen. So, jetzt geht's weiter. Dabei trifft Ashitaka auf San, ein Mädchen, das von Wölfen großgezogen wurde und auch Prinzessin Mononoke genannt wird. Sie kämpft auf Seiten der Tiere gegen die Herren Eboshi, die Bewohner der Eisenhütte vor den Angriffen der Tiere und Tiergötter schützen will. Parallel versucht Lady Eboshi aber auch, sich gegen den Fürsten Asano zu verteidigen, der es auf die Eisenhütte abgesehen hat. Ashitaka versucht zwischen den Parteien zu vermitteln und Eboshi daran zu hindern, den Waldgott zu töten, dessen Kopf sie dem Kaiser bringen soll. Der Kopf des Waldgottes soll Gerüchten zufolge Unsterblichkeit verleihen. Der Kaiser bietet Eboshi im Gegenzug Schutz vor den ständigen Angriffen des benachbarten Fürsten. Dieser Krieg nimmt epische Züge an, als die Wildschweine der benachbarten Wälder hinzustoßen, um der Abholzung der Wälder ein Ende zu setzen, woraufhin ein Kampf auf Leben und Tod beginnt, den die Wildschweine haushoch verlieren. Parallel gelingt es Lady Eboshi aber auch, den Waldgott in eine Falle zu locken und ihm den Kopf abzuschießen. Sein kopfloser Körper verwandelt sich in eine schleimige Substanz, die allem das Leben aussaugt, was mit ihr in Berührung kommt. Durch den Schleim wird die Eisenhütte und fast der ganze Wald zerstört. Erst als Ashtaka und San dem Waldgott den Kopf zurückgeben, verschwindet dessen zerstörerische Kraft und er lässt aus den Resten des Waldes und den Ruinen der Stadt neues Leben sprießen. Was für ein Film.
Was für ein Film, was für eine Inhaltsangabe, lieber Thomas. Da hast du dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ist ja auch wirklich ein sehr komplexer Film mit einer sehr langen, komplexen Handlung. Das muss man ja auch schon mal sagen. Erschienen ist dieser Film 1997 in den japanischen Kinos und war bis dato der erfolgreichste japanische Film. Auch der erfolgreichste Film, der in Japan lief, hat sogar in dem Jahr Titanic überrundet, das ja bei uns im Westen deutlich erfolgreicher war, muss man sagen. Bei uns war das ja bis zu dato der erfolgreichste Film. Regie Hayao Miyazaki, wie könnte es auch anders sein? Drehbuch oder Hauptdrehbuchschreiber auch Hayao Miyazaki selber. Der Executive Producer, also der Main Producer dieses Films, war auch hier Toshio Suzuki. Musik Joe Hisaishi, wie könnte es anders sein? Und wie gesagt, 1997 ist der Film in japanischen Kinos gekommen. In Deutschland ist er wirklich auch der erste Ghibli-Film, der auf der Berlinale gelaufen ist. 1998 ist er auf der Berlinale gelaufen. Und da war Hayao Miyazaki persönlich übrigens in Berlin, damals um Vorstellungen des Films, auch was Ungewöhnliches letzten Endes. Der Film ist 1999 in Amerika erschienen. Auch natürlich Buena Vista, Walt Disney steckte da dahinter. Und man hat damals auch das Miramax-Studio oder Miramax-Studio der Weinstein-Brüder, das war ja eine Tochtergesellschaft mittlerweile auch von Disney, die waren damals für den Film auch verantwortlich. Da gibt es auch einige spannende Geschichten, was das Drehbuch angeht, da werden wir da nachher nochmal drüber sprechen. Gerade die englische Drehbuchübersetzung in dem Fall, die ich meine. Lasse mich aber eine Sache ansprechen, die ich immer gerne anspreche, das ist natürlich die Synchronisation. Denn der Film hat einige bekannte Synchronsprecher. Bei den Deutschen ist es eher so, dass man da auf Qualität gesetzt hat. Da hat man schon bekannte Synchronsprecher dazugeholt, gerade auch, weil es ein Film auf der Berlinale, da noch im Japanischen übrigens Original, mit Untertiteln. Erst später in 2001 kam der dann auch nach Deutschland auf Deutsch übersetzt und da dann aber direkt auf VHS und dann auch nach kurzer Kritik der Fans auch auf DVD. Aber man hat trotzdem ein paar bekannte deutsche Synchronsprecher eingesetzt, die man aber eigentlich wirklich nur kennt, wenn man sich ein bisschen mit Synchron so ein bisschen auskennt. Und gerade auch so die Hauptsprecher sind es gar nicht so, die mir hängen geblieben sind, sondern das sind andere Sprecher, die ich gut kenne und die ich kurz erwähnen möchte, zumindest im Deutschen. Also auf die englischen Sprecher gehe ich gleich nochmal ein. Die Wolfsgöttin Moro wird zum Beispiel von Madi Rahl gesprochen. Das ist eine sehr bekannte Synchronsprecherin aus meiner Kindheit auch gewesen, die unter anderem die Wildgans Akka bei Nils Holgersson, das ja auch eine ganz tolle Zeichentrickserie, gesprochen hat. Die hat auch zum Beispiel die Mark Gork bei den Fraggles. Ich bin großer Fraggles-Fan. Ich weiß nicht, ob du mit den Fraggles was anfangen könntest.
Nicht so wirklich,
und aber okay. Bei der auch Zeichentricksendung Alice im Wunderland hat sie die Herzogin gesprochen. Also das war für mich in meiner Kindheit eine sehr, sehr bekannte Stimme. Chico zum Beispiel auch, der hatte eine bekannte deutsche Stimme, wenn man sich in Synchron auskennt. Der hat zum Beispiel die deutsche Stimme von Joe Pesci oder vielleicht noch bekannter die deutsche Synchronstimme von Ian Holm, der Bilbo Beutlin zum Beispiel in Herr der Ringe oder im Hobbit synchronisiert hat. Die auch eine meiner Lieblingscharaktere in dem Film, Toki, die lebenslustige Ex-Prostituierte, will ich sie mal nennen, die hat eine sehr bekannte Synchronsprecherin. Claudia Lösel, Synchronsprecherin, die hat zum Beispiel Drew Barrymore, Naomi Watts, Pamela Anderson in einigen Filmen synchronisiert, aber vor allem ist sie auch bekannt als die Synchronstimme von Kelly Bundy in Eine schrecklich nette Familie. Daher mag ich sie. Und vor allem natürlich auch die deutsche Stimme von Penelope Cruz, auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Das macht sie sehr, sehr gut. Aber auch die ist im Anime-Bereich keine Unbekannte, die hat zum Beispiel Sailor Venus oder in Sailor Moon gesprochen. Ich weiß nicht, ob du ein Sailor Moon-Fan bist oder da wahrscheinlich eher weniger. Ich glaube, da bist du nicht die Zielgruppe, oder?
Nee, da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen zu alt für. Und außerdem zu viele Staffeln, zu viele Folgen. Da habe ich mich bis jetzt geweigert, einzusteigen in das Thema. Genauso wie Naruto und One Piece, das ist einfach too much.
Ja, One Piece ist übrigens ein gutes Thema. Ich habe noch eine Synchronstimme rausgesucht, Nago, das Wildschwein. Also der ganz am Anfang, dieses, wird zum Beispiel von Dirk Galuba gesprochen. Das ist ein bekannter Synchronsprecher, der unter anderem Malcolm McDowell und so weiter spricht. Aber auch ein Charakter aus One Piece, König Warpool, wird zum Beispiel von dem gesprochen. Also den mag ich zum Beispiel auch ganz, ganz gerne. Aber es gibt ja noch mehr Synchronsprecher, die man unbedingt erwähnen muss. Ich habe es ja gesagt, gerade für die englische Variante, da hat sich Myra Max schon was einfallen lassen. Man mag die Weinstein-Brüder mögen oder nicht. Über das Drehbuch will ich gleich noch später noch sprechen. Aber lass mal mal ein paar Namen erwähnen, weil das ist natürlich eine Creme de la Creme der amerikanischen Schauspielersgarde damals gewesen. Ja, in der Rolle des Ashitaka ist die englische Synchronstimme niemand Geringeres als Billy Crudup, der zu dem Zeitpunkt auch wirklich ein aufstrebender Star war. Der Film davor, Sleepers, war ein absoluter Geheimtipp und später kamen noch andere große Filme hinzu, wie Watchmen und so weiter und so fort. Er hat nie ganz den Sprung nach ganz oben Hollywood geschafft, aber zu dem Zeitpunkt galt er als einer der aufstrebenden neuen jungen Schauspieler. Außerdem eine andere Synchronstimme, die der Eboshi, das war Minnie Driver, die man ja auch zu dem Zeitpunkt als große Zukunft gesehen hat, eine wunderbare Frau, eine wunderbare Schauspielerin, die auch da schon James Bond hinter sich hatte, auch bei Sleepers mitgespielt hat. Kurz danach lief noch Good Will Hunting. Aber auch die hat es nie ganz nach oben in Hollywood geschafft. Anders als jetzt eine Claire Danes zum Beispiel, die ja auch eine ganz, ganz bekannte Schauspielerin ist. Davor Romeo und Julia, dann später kamen noch andere große Filme. Die gehört ja auch mittlerweile zu größeren Garde letzten Endes. Und Claire Danes hat hier niemand Geringeres als die weibliche Hauptrolle, in dem Fall San oder Prinzessin Mononoke, gesprochen. Aber man hat ansonsten andere große bekannte Synchronsprecher noch dabei gehabt, wie zum Beispiel niemand Geringeren als Billy Bob Thornton, Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith. Also man hat da wirklich eine große Garde aufgefahren und das war nicht selbstverständlich für einen animierten japanischen Film. Also da hatte man schon einiges vor hier mit Miramax und Disney, mit dem Film in Amerika.
Ja, jetzt ist ja die Frage, wie hast du den Film gesehen? Auf Deutsch, Englisch oder
Japanisch? Ich habe ihn natürlich wieder in allen drei Sprachen gesehen. Und ich muss auch sagen, er funktioniert in diesem Fall auch in allen drei Sprachen. Und das muss man wahrscheinlich auch in dem Fall einem Neil Gaiman verdanken, der ja das englische Synchronbuch, Regiebuch geschrieben hat. In dem Fall Neil Gaiman, einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Gerade im Comicbereich Sandman, ich liebe den Sandman zum Beispiel. Das ist eine ganz, ganz tolle Comicserie. Aber auch generell als Autor sehr erfolgreich, auch mit Sachen, die mittlerweile auch verfilmt worden sind. Ein gutes Omen, ein ganz tolles Buch, das er zusammen mit Terry Pratchett, dem Autor der Scheibenwelt, geschrieben hat zum Beispiel, auch jetzt als Serie verfilmt. Oder gerade aktuell American Gods auf Amazon Prime, auch eine sehr, sehr gute Serie, aber vor allem ein sehr, sehr gutes Buch. Also und Niemals Land oder Sternwanderer, das auch alles schon verfilmt worden ist. Neil Gaiman, gerade im Fantasy-Bereich, ein ganz, ganz toller Mann. Und der hat einem Harvey Weinstein, also dem quasi Chef des Miramax-Studios, Miramax ist eines der größten Studios gewesen, Tochterunternehmen von Disney, ich habe schon gesagt, die haben aber auch so Filme rausgebracht wie Pulp Fiction, Chicago, Shakespeare in Love, der englische Patient, aber auch dann später Harvey Weinstein verantwortlich für sowas wie Scary Movie oder Scream, also so in der Richtung auch. Aber wir kennen Harvey Weinstein in der heutigen Zeit vielleicht eher als das Aushängeschild der Speaking-Out-Kampagne. Also von dem sehen wir und hören aktuell nichts mehr, muss man dazu ganz gut sagen. Aber damals, wir werden gleich die Geschichte erzählen, als er dann Miyazaki gesagt hat, dass er gerne ein bisschen was schneiden müsste. Aber lass uns erstmal ganz kurz zum englischen Drehbuch, weil wir gerade in der Synchronarbeit noch sind. Da war es ja so, dass ein Neil Gaiman sich da wirklich durchgesetzt hat. Der wollte, dass vieles so bleibt, hat auch versucht, englische, gerade in der japanischen Mythologie gibt es ja Begriffe, die man eigentlich schwer wortwörtlich übersetzt, aber er hat versucht, das im Englischen auch nahe zu bringen, dass es vom Sinn, von der Sinnhaftigkeit ins Gleiche geht. Und der hat sich da letzten Endes durchgesetzt. Und ich finde, hier hat man mit der englischen Synchro sehr, sehr vieles gut und sehr vieles richtig gemacht. Ebenso mit der deutschen Synchro. Und die steht der japanischen Synchro in nichts nach. Also das ist der erste Film, glaube ich, den ich in allen drei Sprachen empfehlen würde. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Gut, ich habe ihn nur auf Japanisch mit Untertiteln gesehen, mit deutschen Untertiteln und auf Deutsch. Und ich muss sagen, ja, die deutsche Synchronisation ist, hat mir gefallen, aber im Original fand ich es dann doch wieder besser, weil einfach die Stimmen authentischer für mich gewesen sind. Was ich allerdings sehr interessant fand, vielleicht hast du da genauere Infos. In der deutschen Version am Anfang gibt es eine sehr markante männliche Stimme, die sagt, vor langer, langer Zeit bedeckten unendliche Wälder das Land. Darin wohnten seit alters her die Geister von Göttern und Dämonen. Das ist im Japanischen nicht, da gibt es eine Bildtafel. Als ich das erste Mal Mononoke gesehen habe und jetzt auch wieder und diese zwei Sätze wurden zu Beginn des Films gesagt, habe ich mich sofort an das Dschungelbuch erinnert gefühlt von Walt Disney und habe mich irgendwie nicht in einen Film, der in den 90ern entstanden ist, sondern in einen Film, der in den 60er Jahren entstanden ist, zurückversetzt gefühlt. Wie ging es dir und wer war diese Stimme? Weißt du das?
Ich weiß nicht, wer die deutsche Stimme war, weil ich den Anfang, glaube ich, gar nicht auf Deutsch gesehen habe. Ich habe erst später dann auf die deutsche Sprache umgeschaltet. Ist mir so auch gar nicht aufgefallen. Aber dass das am Anfang war, ist ja auch für die damalige Zeit irgendwie ganz logisch. Man hatte diesen Disney-Erfolg, man hatte auch den Erfolg mit den ersten Pixar-Filmen. Und gerade weil Disney ja auch in Deutschland verantwortlich war für den Start damals, hat man das, glaube ich, auch versucht zu übertragen, dass die Leute, die Disney-Fans waren, hat man versucht, mit diesem Film das japanische Anime vielleicht näher zu bringen. Vielleicht war es nicht der richtige Film, vielleicht aber auch doch. Aber mir ist es nicht bekannt. Weißt du es denn, wer die deutsche Stimme war?
Nein, ich weiß es nicht und ich hatte mich darauf verlassen, dass du das weißt.
Ich werde es einfach nochmal nachholen und im nächsten Podcast nochmal erwähnen. Erinnere mich dran, dass ich nochmal nachschaue, ja, wer das da auf Deutsch gemacht hat.
Gut, aber ich bin sehr froh, dass der Film dann doch nicht Disney-like Züge angenommen hat, sondern dann doch sehr eigenständig wurde.
Ja, und da war ja ein Miyazaki, da hat er ja auch zu anderen Mitteln so ein bisschen gegriffen. Und Harvey Weinstein wollte den Film gerne schneiden, wollte einige Sachen umändern. Da hat aber ein Miyazaki gesagt, nein, wenn ihr diesen Film macht, dann wird er nicht geschnitten. Aber da kam ja noch ein Katana ins Spiel. Kennst du die Geschichte?
Ja, das ist sehr witzig. Der Produzent Suzuki hat dem Weinstein ein Katana zugeschickt mit einer Notiz dabei, no cuts. Ich meine, noch offensichtlicher konnte man es nicht machen, dass man nicht wollte, dass an dem Film herumgedoktert wird.
Gerade Weinstein ist ja so jemand, dem gibt man eigentlich keine Widerworte. Also das ist schon, gerade was Hollywood angeht, zu dem Zeitpunkt einer der wichtigsten Produzenten letzten Endes gewesen. Hatte da schon Riesenerfolge, ist ja da noch größer geworden, ist aber jetzt, glücklicherweise muss man ja sagen, durch die Speaking-Out-Kampagne, da ist er ja abgerutscht und ist nicht mehr da, wo er mal war. Der hat diese Speaking-Out-Kampagne nicht überstanden. Da kamen einige Schauspielerinnen, einige Produzentinnen und einige auch Drehbuchautorinnen, die mit seiner Art sagen, ich will es mal umschreiben, nicht sehr glücklich gewesen sind und deswegen ist er auch weg vom Fenster. Aber lass uns zurück zum Film gehen. Genug über Weinstein geredet, das hat er auch gar nicht so verdient. Ganz, ganz wichtig in diesem Film ist natürlich, und das haben wir am Anfang schon mal gesagt, auch die japanische Mythologie. Bevor wir so wirklich nochmal über den Film sprechen, müssten wir vielleicht so einige Wesen, einige Kreaturen näher erklären.
Ja, hauptsächlich geht es jetzt natürlich um Dämonen, also quasi Yokais, die halt auch Mononoke genannt werden, Figuren des japanischen Volksglaubens, die durch die Verwandlung, durch extreme Emotionen, eine übernatürliche Verwandlung in etwas Schreckliches oder Groteskes erfahren haben. Das hat man ja jetzt quasi auch bei diesen Wildschweingöttern ziemlich gut gesehen. Ne? Denen ist was Schreckliches widerfahren, die sind auch angeschossen worden. Jedenfalls der eine und hat sich dadurch in einen schrecklichen Dämon verwandelt, der quasi alles mit in den Abgrund gerissen hat, was ihm begegnet ist. Ja, und dann haben wir natürlich den Waldgott selbst an sich, der eigentlich ja eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und auf den jetzt so richtig einzugehen, oh, das würde wahrscheinlich den Podcast sprengen. Am besten kann man eigentlich sagen, der Waldgott entspricht am ehesten dem, was in allen Religionen tatsächlich als der Gott angesehen wird, quasi als eine Figur mit göttlichen Fähigkeiten, die beinhalten, erschaffen und zerstören. Also im Endeffekt, darauf beruht im Endeffekt der Waldgott in Prinzessin Mononoke. Er kann erschaffen und er kann zerstören und er entscheidet über Leben und Tod. Und der entscheidet darüber, ob Leben im Wald existiert oder ob das Leben im Wald zerstört wird.
Dieser Waldgott, den du gerade angesprochen hast, die Form, die Tagesform, der Tageskörper im Hintergrund, hört man vielleicht auch einen Waldgott. Das ist meine Katze, die gerade ein bisschen hier verrückt spielt. Beziehungsweise beide Katzen machen gerade hier ein großes Spiel. Spiel ist es aber nicht, was dem Waldgott erfährt, sondern der hat ja auch, die Figur des Waldgottes ist ja so eine Art Hirschform. Und das ist ja auch quasi die normale körperliche Form des Waldgottes, oder?
Ganz genau. Also tagsüber ist er eigentlich ein Hirsch, also eine hirschähnliche Figur mit einem menschenähnlichen oder pavianähnlichen Gesicht, mit einem Geweih, was schon eher an eine Krone anmutet als ein normales Hirschgeweih. Ja, und nachts verwandelt er sich in den Nachtwandler, eine riesenhafte, alles überragende, durchsichtige Gestalt, die eigentlich auch schon das Universum darstellt.
Ein weiteres immer wiederkehrendes Thema, was Miyazaki gerade auch in seinen Filmen immer porträtiert, ist ja normalerweise das Fliegen. Das kommt hier in diesem Film gar nicht vor. Hier hat man endlich mal einen Miyazaki-Film ohne Fluggeräte, ohne Flugzeuge. Das ist auch mal was anderes, oder?
Aber dafür fliegen Körperteile.
Dafür fliegen Körperteile. Da gibt es einige wirkliche Gewaltszenen. Deswegen ist der Film ja auch teilweise erst ab 12 freigegeben in einigen Regionen. Aber ein anderes wiederkehrendes Thema ist natürlich, und das ist hier omnipräsent, ist natürlich die Natur in Verbindung mit den Menschen. Das ist ja auch das Thema, das zentrale Thema so ein bisschen des Films.
Ja, neben der Vorliebe für Fluggeräte hat Miyazaki ja auch immer noch ein Faible, sich für Naturschutz einzusetzen und kritisiert den Umgang des Menschen mit der Natur. Und das beruht ja auch quasi auf dem Shinto-Glauben, dem Respekt, dem tief verwurzelten Respekt des Menschen gegenüber der Natur, der daran glaubt, dass Geister und Götter, und von denen es in Japan ja Millionen gibt, dass die halt in Bäumen auch wohnen können und oder auch in Gegenständen wohnen können.
Du hast gerade, deswegen möchte ich dich auch noch mal kurz ansprechen, bevor ich auf ein anderes zentrales Thema eingehe. Natur, da haben wir drüber geredet, das ist klar, das sieht man. Die Baumgeister hast du gerade mal angesprochen. Ich würde mal ganz kurz noch mal hervorheben, wie toll ich diese Figuren finde, diese Kreaturen finde. Für mich gehören die zu meinen Lieblingsfiguren im Ghibli-Universum.
Ja, man kann sagen, so empfinde ich sie jedenfalls, ist das Pendant zu den Rußgeistern aus Chihiro und aus Totoro oder zu Ponyos Schwestern. Also einfach was klein, viel, süß und sehr wuselig ist. Da passen halt die Waldgeister auch sehr gut zu.
Ja, die sind wunderbar. Ein anderes zentrales Thema, ich habe es gerade eben schon gesagt, ist in diesem Fall, und Miyazaki hat ja selber von sich behauptet, er ist ein Feminist, ist auch hier Feminismus. Denn man sieht im Großteil der Miyazaki-Filme, auch in vielen anderen gibt die Filme, vor allem weibliche Hauptfiguren. Hier gibt es zwar als Hauptfiguren, das darf man nicht vergessen, noch Ashitaka als Mann, aber im Grunde ist es ja hier auch ein Duell der großen Frauen San und Eboshi auf der anderen Seite. Also auch hier die Frauen ein wichtiges Thema.
Ganz genau, ohne aber, dass man jetzt sagen könnte, zum Beispiel auch in dem Streit zwischen San und Eboshi, da ist jetzt eine Person rein böse oder eine Person ist rein gut. Also die Rollenverteilung ist irgendwie nicht wirklich klar. San will halt das Beste für die Natur, will aber damit im Endeffekt den Menschen schaden. Nicht den Menschen an sich schaden, aber sie möchte gern den Menschen aus der Natur vertreiben. Eboshi möchte gerne die Menschen, die sie um sich gesammelt haben und die an sie glauben und die ihr vertrauen, um die möchte sie sich halt kümmern und nimmt da im Endeffekt wenig Rücksicht auf die Natur. Und dadurch ist das Ganze halt sehr widersprüchlich und dadurch entsteht ja im Endeffekt auch der große Konflikt in Prinzessin Mononoke.
Das ist richtig. Und gerade auch das, was du gerade gesagt hast, haben wir auch schon oft angesprochen. Und auch das ist hier auch zentral und auffällig. Es gibt nicht das pure Böse, wie du es schon gesagt hast. Es ist immer so eine Grauzone. Es gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern das sind wirklich Figuren, die aus ihrer Sicht richtig handeln, größtenteils. Und auch hier weiblichen Hauptcharaktere tun ja auch hier das Gleiche und handeln aus ihrer Sicht auch richtig.
Ganz genau. Und der Ashtaki, unser männlicher Hauptprotagonist, der ist eigentlich nur ein Vermittler zwischen zwei Welten, zwischen Sun und Eboshi. Will eigentlich gar nicht wirklich Position beziehen, weil er beide Positionen sehr gut verstehen kann. Aber er glaubt daran, dass sein Leben möglich ist, ohne dass jetzt eine dieser beiden Gruppen auf der Strecke bleibt.
Lass mir jetzt noch mal ganz kurz was anderes ansprechen. Und zwar, wir haben ja immer auch gesagt, ja, den Großteil bei den Ghibli-Filmen, vom Studio Ghibli, das ist handgezeichnet. Hier hat man tatsächlich auch sehr, sehr früh schon, wir sind ja immer in 95, auch auf CGI, auf Computer Generated Imagery gesetzt. Hier gibt es einige CGI-Sachen, die aber super gut eingesetzt wurden. Beispielsweise am Anfang gibt es ja diesen Kampf mit dem Dämonenkeiler, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte. Das ist handgezeichnet, das ist komplett hand. Allerdings dieser Ausschlag, wie nennt man das, diese Übertragung auf dem Arm.
Ja, diese Tentakel, die sich dann quasi genau in den Arm wickeln von Ashtaki.
Das ist CGI.
Das ist CGI.
Und das hat man super gut eingesetzt, wie ich finde.
Wobei ich auch da eigentlich daran glaube, dass die Tentakel, die sich um den Keilergott wickeln und ihn quasi zum Dämon machen, da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das CGI gewesen ist. Es wird zwar irgendwie nicht gesagt, es wird immer nur als Beispiel die Tentakel, die sich um Ashtakis Arm gewickelt haben, als CGI beschrieben, aber ich glaube, dass die das auch genutzt haben für den Keiler.
Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Der Kampf selber ist natürlich, der ist dann gezeichnet oder die, auch die der Pfeil, der dann fliegt und so Sachen. Allerdings diese Tentakel, ich glaube auch beim Keiler sind in CGI oder CGI errechnet, muss man dann in dem Fall letzten Endes.
Oder auch zum Beispiel bei dem Nachtwanderer, heißt er so?
Hieß er so?
Also auch bei dem Nachtwanderer, wenn der in seiner vollen Größe zu sehen ist und überall glitzert es in ihm und so weiter und auch wie, ich glaube, das ist auch zum Beispiel CGI, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oder am Ende, wenn er sich quasi auflöst und zu dieser schwarzen Masse wird, die alles überflutet und alles tötet, alles, der sie in Berührung kommt, abstirbt. Ich glaube, da ist auch CGI verwendet worden. Also im Vergleich zu anderen Ghibli-Filmen gibt es tatsächlich relativ viel CGI.
Was mich aber in dem Fall gar nicht stört, sondern ich finde, man hat das geschickt genutzt. Ich bin kein Fan von komplett computeranimierten Dingen. Es sei denn, es ist ein Pixar-Film, da finde ich, funktioniert das meistens ganz gut. Und es ist ja auch letzten Endes auch, klar, es ist weniger Arbeit, aber es ist auch vom Kostenfaktor ja auch gar nicht weniger, als wenn man es jetzt letzten Endes zeichnen würde, zumindest nicht sehr viel weniger.
Nee, und ich meine, der Etat, den sie für Mononoke hatten, der war ja auch immens. Also da konnten sie auch mal experimentieren.
Ganz genau. Und ich finde, das hat man hier sehr, sehr gut gemacht. Übrigens, diese Tentakel, die wir angesprochen haben, ist das Lepra? Soll es Lepra sein? Soll es Lepra symbolisieren? Da gibt es ja die Stimmen, die das sagen.
Wenn du mich jetzt direkt nach meiner Meinung fragst, würde ich sagen, nein. Also ich würde sagen, die Tentakel symbolisieren halt eher eine Art von Besessenheit, die einen quasi in einen Dämon, in einen schmerzverzerrten Dämon verwandeln auf Dauer. Menschen, die mit Eboshi zusammenleben, da gibt es ja welche, die werden als Aussätzige bezeichnet, mit Verbänden um Kopf und um die Hände und um die Beine und so weiter. Das, würde ich sagen, sind die Leprakranken. Und das ist ja auch etwas, was Eboshi sehr wichtig ist, dass diesen Menschen, ja, dass die quasi eine Zuflucht haben. Und das ist auch etwas, was Ashtaki beeindruckt, ne? Dass Eboshi sich halt auch um Aussätzige kümmert und auch versucht, denen ein Heim und einen Halt zu bieten.
Verstehe. Ja, das da würde ich, glaube ich, auch mit dir gehen. Lass mich noch mal so ein paar kleine Sachen ansprechen. Zum Beispiel die Eisenhütte. Die Eisenhütte, die soll ja inspiriert worden sein von ähnlichen Gebäuden aus Westernfilmen von John Ford. Ich habe mir da im Hinblick ein bisschen was angeschaut nochmal. John Ford war jetzt nicht, ich bin nicht unbedingt so der Western-Fan gewesen. Klar, John Wayne habe ich mir angeschaut und wenn man so will, die Italo-Western, die mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Und natürlich Bud Spencer und Terence Hill, wer mag sie nicht, wenn man das zum Western-Genre hinzuzählen möchte. Aber John Ford habe ich nur so am Rande mitverfolgt, habe mir da jetzt ein paar Sachen angeschaut und ich glaube, da sehe ich auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Also die Eisenhütte sieht schon so aus wie einige ähnliche Gebäude in John Ford-Filmen.
Da bin ich überfragt, weil ich habe keinen John Ford-Film bis jetzt gesehen. Also insofern kann ich dir das nicht sagen.
Ja, mach das mal, wenn du dich für die Eisenhütte und so weiter interessierst. Lass uns jetzt aber mal zu ein paar Filmfehlern kommen, die auch hier immer wieder mal genannt werden. Zum einen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der verschwundene Zahn. Das ist eines der Filmfehler, die man hier nennt. Bist du auch auf den gestoßen?
Ja, darüber habe ich auch gelesen, dass mal bei der Kette von Sun ein Zahn mehr zu sehen gewesen ist und mal ein Zahn weniger. Aber dann wird auch gesagt, ja gut, das kann aus der Perspektive jetzt gewesen sein. Und das habe ich jetzt auch wieder mal nicht so als wirklich einen Filmfehler empfunden.
Genau. Geht mir zum Beispiel auch so mit dieser einen Szene, auch das gilt als Filmfehler, als Yakul, übrigens einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in dem Film, das wunderbare Reittier von Ashitaka, mit dem fieber ich auch sehr, sehr mit. Der ist irgendwann auch verletzt und in der nächsten Szene sieht man allerdings als sie gerade die Eisenhütte verlassen haben und Ashitaka angeschossen wird und so weiter, da fließt auch Blut an Yakuls Rücken herunter. In der nächsten Szene sieht man das Blut allerdings auch nicht.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Ne? Also das würde ich sagen, ja, ein wenig Unachtsamkeit.
Ist dir sonst noch in einen Filmfehler aufgefallen? Mir ist da ansonsten nicht wirklich viel dann, was ich jetzt als Filmfehler dann doch bezeichnen würde oder was diskussionswürdig wäre, aufgefallen.
Naja, es ist noch als Filmfehler ja angesprochen worden, dass als Ashitaka durch den Fluss zur Eisenhütte geschwommen ist, dass dann im Wasser eine Leiche zu sehen gewesen ist, die aus einem bestimmten Winkel nicht zu sehen war und dann war sie zu sehen und ach, das finde ich extrem kleinlich. Also wenn man auf solche Sachen achtet, dann hat man keinen wirklichen Spaß an dem Film, würde ich sagen.
Übrigens, dieser Film Prinzessin Mononoke war auch Japans Einsendung für eine Oscar-Nominierung für die Academy Awards als bester fremdsprachiger Film in dem Fall. Nicht animierter Film, nicht Zeichentrickfilm, sondern in der Kategorie bester fremdsprachiger Film, ist aber nicht nominiert oder natürlich dann auch demzufolge nicht ausgezeichnet worden. Aber Japan hatte sich für diesen Film entschieden, den einzusenden für die Academy Awards, für die Oscars. Auch interessant vielleicht.
Ja, und ich denke, dass Mononoke den vielleicht auch verdient hätte.
Ja, das wäre vielleicht ein Moment gewesen. Allerdings, wie gesagt, ist er nicht nominiert worden, gar nicht. Aber der Oscar sollte ja für das Studio Ghibli auch noch irgendwann kommen.
Naja, und nicht nur der, sondern es kamen ja dann sogar noch mehrere Oscar.
Genau, aber wir müssten ja mit dem ersten Oscar anfangen. Genau. Ich weiß nicht, jetzt habe ich noch herausgekramt, von dem ich sicher bin, dass du das auch weißt. Aber hast du von dem Theaterstück gehört zur Prinzessin Mononoke?
Ja, habe ich gehört und ich habe es natürlich nicht gesehen. Ich würde es gerne sehen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass mehrere Filme vom Studio Ghibli jetzt irgendwie auch als Theaterstück umgesetzt werden, wie jetzt zum Beispiel demnächst Spirited Away, Chihiros Reise ins Zauberland, soll jetzt auch ein Theaterstück bekommen. Und ich glaube, ein früherer Film hatte ja auch schon ein Theaterstück bekommen. Das war...
Aber genau, oder ein Film, Kiki, war ja dann als Realverfilmung. Genau, Kiki. Aber das war die erste Theateradaption eines Ghibli-Werkes überhaupt. Also folgen noch mehr, man plant da immer noch mehr, weil auch das ein Riesenerfolg war letzten Endes, dieses Theaterstück. Und ich habe nur ein paar Bilder gesehen und muss sagen, ich finde es schon interessant. Mich würde das schon, gerade ich als Theaterspieler, mich würde das als Theaterstück schon auf der Bühne interessieren. Ich würde es gern sehen und bin gespannt. Das Studio war in der Produktion in dem Fall jetzt nicht beteiligt. Man hat die Rechte freigegeben dafür. Allerdings ist das Studio sehr zufrieden. So hörte ich zumindest mit dem Theaterstück. Und deswegen wird es möglicherweise auch noch weitere Theaterstücke geben.
Hast du zufällig irgendwelche Sequenzen sehen können auf YouTube oder sonst wo? Gibt es irgendwelche Mitschnitte?
Ich habe nur Bilder gefunden. Nur einige Bilder. Und die finde ich sehr, sehr interessant. Da zum Beispiel Bilder von den Wölfen, die ja auch von Menschen gespielt werden, die dann in so großen, Wolfs, es sind nicht Kostüme, sondern Gerüsten sind, die sie dann auch mit ihren Armen und Beinen mitbewegen. Schon sehr interessant und spannend.
Wie bei König der Löwen.
Ja, eher nicht ganz so detailreich, sondern wirklich eher, das sind nur Gebilde und Gerüste. Also es ist schon kunstvoller, würde ich es mal behaupten. Das ist schon künstlerisch sehr wertvoll. Das sieht, mir gefällt es zumindest sehr, das, was ich an Bildern gesehen
habe. Okay, gut. Damit werde ich mich noch ein bisschen genauer beschäftigen. Da hast du mich jetzt neugierig gemacht.
Mach das mal, schau es dir mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wollen wir noch über ein paar Szenen im Film sprechen? Gibt es da noch ein paar Szenen, die dir nahegegangen sind, über die wir noch sprechen wollen?
Ja, also für mich ist ja wirklich eine der schönsten, allerschönsten Szenen, nachdem der schwarze Schleim des Waldgottes den ganzen Wald mehr oder weniger vernichtet hat und die Eisenhütte vernichtet hat, als dann das Leben wieder anfängt zu sprießen und der erste Waldgeist auftaucht und damit im Endeffekt der Film zu Ende ist. Hm. Das ist für mich eigentlich so der schönste Moment im ganzen Film. Die letzten 10 Sekunden.
Ja, ist ein wunderbarer Moment und ich würde das auch als schönsten Moment des Filmes bezeichnen. Das ist irgendwie auch so eine Art, wie soll man sagen, eine Erlösung, so gefühlt, oder?
Ja, also es wird zwar gesagt, der Waldgott wäre jetzt tot, der ist jetzt gestorben, aber der Geist des Waldgottes sorgt im Endeffekt dafür, dass die Natur wieder zu sich selbst zurückfindet und wieder anfängt zu sprießen und dass alles wieder grün wird. Ja, und wie gesagt, und der Waldgott, der kleine Waldgeist, der erste Waldgeist, der dann wieder auftaucht. Das ist halt ein sehr, sehr schöner Moment. Da weiß man so, jetzt geht's weiter, das Leben hat eine Chance.
Wir haben ja schon über Miyazaki gesprochen, über seine Vorlieben, über seine wichtigen Themen. Etwas, was auch Miyazaki in seinen Filmen bisher fast immer begleitet hat, ist natürlich eine Person namens Cho Hisaishi. Auch der ist hier in diesem Film maßgeblich für die Musik verantwortlich gewesen. Und du ich nehme es jetzt schon mal vorweg, wir kommen ja gleich noch zum VOG-Ranking, das ihr übrigens überall in unseren Social-Media-Kanälen immer aktuell ansehen könnt. Da kommt jetzt auch nach dieser Folge auch dann das neue VOG-Ranking heraus und das könnt ihr euch dann nochmal genau anschauen. So, wie findest du die Musik hier? Also ohne sie jetzt zu bewerten, gibt es da irgendwas, was du jetzt schon erwähnen möchtest, was für dich sehr, sehr wichtig ist? Das Thema, Grundthema des Films ist ja auch sehr eingängig.
Das stimmt und ich mag den Soundtrack auch wirklich sehr. Und ich würde auch sagen, es ist mit Abstand von allen Cho Hisaishi-Soundtracks der dramatischste. Es gibt wirklich sehr, 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 sehr dramatische Momente, die ich wirklich toll finde. Was ich ganz witzig fand beim Abspann des Films, in der japanischen Version jedenfalls, wird der Abspann von dem Countertenor Yoshikazu Mera gesungen. Mhm. Und wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, oh, da singt ja eine Frau, den singt eine Frau, aber in Wirklichkeit, und in der englischen Version ist es auch tatsächlich eine Frau, die das singt, aber in der japanischen Version ist es ein kleinwüchsiger Kontertenor, den man quasi mit einer Frau quasi stimmlich wirklich verwechseln könnte. Also fand ich sehr, sehr gut.
Habe ich auch getan. Mir war das nicht bewusst. Mir war das tatsächlich nicht bewusst. Ich habe auch jetzt vom Namen einfach nicht weiter gedacht. Ich habe den Namen natürlich gelesen, aber ich habe mir da nicht weitere Gedanken gemacht. Interessant, wieder etwas gelernt von dem lieben Thomas. Lieber Thomas, wollen wir dann auch zum Ranking kommen?
Ja, lass uns das mal machen.
Ne? Dann lass uns da auch direkt zum VOG-Ranking kommen. Ihr kennt das, wir haben 6 verschiedene Kategorien, bei denen wir maximal 8 Punkte geben. Da wählen wir den Durchschnitt und setzen das mit unserem persönlichen Geschmack gleich. Und wie ich es eben auch schon gesagt habe, könnt ihr euch das VOG-Ranking überall anschauen in unseren Social-Media-Kanälen. Da ist es immer auf dem neuesten Stand. Das kommt immer ein paar Tage nach der aktuellen Folge, posten wir auch das aktuelle Ranking. Fangen wir doch an mit der Umsetzung. Wie viele Punkte gibst du der Umsetzung, lieber Thomas?
Ja, die Umsetzung ist einfach auch, wie wieder mehr Etat zur Verfügung ist und mehr Leute an dem Film mitgearbeitet haben. Die Umsetzung ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Und als großer Freund von handgezeichneten Geschichten habe ich zuerst gedacht, okay, die haben jetzt das CGI verwendet. Vielleicht sollte ich da ein wenig ungnädig sein. Aber dann habe ich gesagt, nee, die haben es ja richtig geil umgesetzt. Und die CGI-Geschichte passt ja auch sehr, sehr gut. Deswegen kriegt Mononoke die volle Punktzahl von mir mit 8 Punkten.
Du hast alles gesagt. Und da stimme ich 100% mit dir überein, auch mit den Dingen, die du gesagt hast. Ich bin auch ein Fan des Handgezeichneten. Ich bin natürlich auch ein Fan von CGI, aber das, wenn man es vermischt, wirkt es manchmal nicht immer so. Hier ist es eine perfekte Umsetzung insgesamt. Das Budget, das hier involviert war, das man zur Verfügung hatte, das wurde auch voll und ganz genutzt und da hat man alles richtig gemacht. Auch von mir 8 Punkte. Action. Gibt es denn in deinen Augen etwas Action in diesem Film?
Die Frage müsste eher lauten, gibt es etwas in diesem Film, was nicht Action ist? Okay, da gibt's ein paar Momente, aber nein, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, der actionreichste Film neben Porco Rosso aus dem Studio Ghibli, meiner Ansicht nach. auf jeden Fall ist es der gewalttätigste. Also mit Körperteilen, die abgeschossen werden, die durch die Gegend fliegen, mit Blut ohne Ende, mit Pfeilen, die in Augenhöhlen, in Augäpfel geschossen werden. Also das ist schon ja, würde ich sagen, so mit FSK 12. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Also ich habe den Film mit meinem Neffen zusammengeguckt und der musste abbrechen. Also der konnte das den fliegenden Körperteilen nicht sehen.
Ein hoher Bodycount-Faktor auf jeden Fall, ja. Das muss man sagen. Ich habe ja in meinem Schwestern-Podcast, wie ich jetzt mal nennen will, in dem anderen Podcast über das Pixar-Studio, den ich mit dem wunderbaren Paul Ziemer zusammen auf die Beine gestellt habe, eine Kategorie, die nennt sich Splatter-Faktor. Die wäre hier auf jeden Fall auch mal angebracht gewesen. Wahrscheinlich höher als in den meisten anderen Pixar-Filmen, außer vielleicht mal Toy Story, wo sie auch zum Zuge kommt. Aber hier ist es auf jeden Fall auch bei mir. Du hast die Punktzahl ja noch nicht vergeben.
Nee,
aber
ich gebe eine 8.
Genau, auch ich sehe das hier, das ist wirklich für mich sogar actionreicher als Porco Rosso insgesamt. Da ist natürlich andere Action zu sehen. Hier ist irgendwie so, gibt es viele Kämpfe, da ist viele Luftkämpfe und so weiter. Ich finde es noch actionreicher und bei Porco Rosso habe ich schon die 8 Punkte gegeben. Da komme ich einfach auch nicht hier vorbei, auch hier 8 Punkte zu geben. Ganz anders beim Humor, da bin ich diesmal nicht so oft zum Lachen gebracht worden. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Nee, zum Lachen nicht wirklich, aber ich habe sehr viel geschmunzelt, vor allem über die Mädels aus der Eisenhütte. Die fand ich wirklich sehr, sehr amüsant. Ja, und die Waldgeister waren natürlich irgendwie auch sehr, sehr niedlich und die haben lustige Sachen gemacht. Und als Ashtaki den verletzten Menschen aus der Eisenhütte durch den Wald getragen hat, dass dann die Waldgeister sie imitiert haben und sich auch irgendwie Huckepack genommen haben und durch die Gegend gelaufen sind. Und das war alles, fand ich irgendwie sehr, sehr niedlich. Also es war jetzt nichts wirklich zum Lachen, aber viel zum Schmunzeln. Und ja, ich habe mich für 4 Punkte entschieden, was den Humorfaktor angeht.
Gerade die Frauen in der Eisenhütte, die sind auf jeden Fall sehr unterhaltsam und auch die Baumgeister sind wirklich süß, das hast du richtig gesagt. Ich habe auch ein paar Mal geschmunzelt letzten Endes, aber war ich eher auch wirklich tief drin in der Story, ich war gefesselt, ich hatte dann eher manchmal auch die Hand vor die Augen gehalten in einigen Momenten, weil es einfach auch der Splatter-Faktor so hoch war. Ich habe weniger geschmunzelt als bei vielen, vielen anderen Ghibli-Filmen, deswegen gibt es bei mir hier für die Humor-Kategorie nur 3 Punkte.
Sehr gut. Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, ja, aber trotzdem, bei mir sind es 4.
Du hast wahrscheinlich auch gelacht, als dann Körperteile geflogen sind. So wie
ich ja, das sehr, sehr, sehr laut brüllend habe ich auf dem Sofa gelegen. Ja.
Kommen wir zum Plot. Wie viele Punkte hast du dem Plot gegeben?
Gut, es ist halt, wie gesagt, eine sehr vielschichtige Geschichte mit sehr viel Hintergrund, gerade zum Beispiel die Figur des Waldgottes, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Und der Streit zwischen Gut und Böse, wo es eigentlich nicht wirklich Gut und Böse gibt, sondern immer, man muss es halt immer sehen aus dem Blickwinkel desjenigen, der gerade irgendwie agiert und was sind seine Motivationen. Ich fand den Plot eigentlich sehr gut, weil es hat einfach eine Geschichte, die gut anfängt und die auch einfach gut aufhört. Auch da hatte ich überlegt, gebe ich vielleicht einen Punkt Abzug, weil das alles sehr vorausschaubar gewesen ist, was da passiert. Aber da habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht. Es wird einfach eine gute Geschichte erzählt, mit einem guten Anfang, mit einem guten Ende. Deswegen habe ich auch hier gesagt, so volle Punktzahl. 8 Punkte.
8 Punkte von deiner Seite. Du hast gerade was angesprochen, was mich nämlich dazu gebracht hat, einen Punkt abzuziehen. Und zwar, weil wirklich einiges sehr vorausschauend ist. Ich wollte auch mal überrascht werden, aber das war auch nicht der Film, um jetzt arg überrascht zu werden. Das war eher der Film, den man verfolgt mit einer wichtigen Message und so.
Genau,
und
die Message, es geht um den Konflikt.
Ja, ne? Genau.
Ja.
Und das steht dem natürlich bevor. Aber trotz allem hat es hier bei mir nicht gereicht, die volle Punktzahl zu geben. Ich mag den Plot natürlich sehr, aber die 8 Punkte gibt es von meiner Seite aus nicht. Es gibt nur, klingt jetzt extremer, als es ist, 7 Punkte. Die Musik. Wir haben ja Chohei Saishi schon angesprochen, auch so den das Stück am Abspann. Aber nochmal, wie bist du auf deine Punktzahl gekommen und wie beträgt die beim Thema Musik?
Ja, also wie gesagt, die Musik ist sehr, sehr gut, finde ich. Und die ist auch für andere Filme und Soundtracks von Hisaishi ist der auch schon sehr außergewöhnlich, weil der halt sehr dramatisch ist und durch die Percussions irgendwie auch sehr treibend ist, durch die Trommeln. Und ich finde, die Musik unterstützt auch wieder sehr, sehr gut die Handlung. Aber es gab mir ein klein bisschen zu wenig wirklich Stücke, Songs, Melodien, die so richtig richtig, richtig fett im Ohr geblieben sind. Daher kriegt er nicht die volle Punktzahl, aber immerhin eine wirklich gute 7.
Und da sind wir uns relativ einig. Also ich fand die Musik sehr, sehr passend. Die hat die Bedeutung des Films nochmal unterstrichen. Sie hat einige Szenen bedeutungsvoller gemacht. Einfach Hisaishi ist ein Meister darin, Musikthemen zu erarbeiten, die einen den Film einfach bereichern, die einzelne Szenen einfach noch stärker, noch intimer machen. Und das schafft er durch seine Musik. Das hat er auch hier geschafft. Es gibt nicht diesen Moment, also es ist jetzt für mich nicht kein Soundtrack, den ich so hören würde, glaube ich. Einfach, weil der so eins zu dem Film gehört und wirklich auch die Szenen bereichert. Und das ist auch der Grund, warum ich hier sage, in dem Fall, da fehlt für mich so das Stück, was dann im Kopf letzten Endes bleibt, was es überragt. Und auch von mir gute und sehr, sehr gute und lieb gemeinte 7 Punkte.
Ganz genau. Also es sind fast 8, aber es sind gut gemeinte 7.
Ja, weil es ist ein toller Soundtrack, aber irgendwas fehlt zu den 8 Punkten. Ich kann es auch nicht ganz genau beschreiben.
So ging es mir auch, ja.
Beim Heulsusen-Faktor kann ich auf jeden Fall ganz viel deutlich genauer beschreiben, warum hier nicht 8 Punkte gekommen sind. Ich glaube, du wahrscheinlich auch.
Ja, also für mich war der Heulsusen-Faktor wirklich nicht sonderlich hoch. Der einzige Moment, wo ich wirklich Pipi in die Augen bekommen habe, das war, als alles anfing, nachdem alles zerstört war, anfing wieder zu grünen und der erste Waldgeist aufgetaucht ist. Quasi der Film endete mit einer Träne, die mir über die Wange geflossen ist. Aber davor waren eigentlich für mich keine Momente des Heulsusen-Faktors. Aber diese letzte Szene, die letzten 10 Sekunden, die waren so liebenswert. Deswegen kriegt er immerhin noch von mir 3 Punkte für den Heulsusen-Faktor.
Oh, nur 3 Punkte. Das überrascht mich dann doch ein wenig. Ich habe auch hier ähnliche Herangehensweise letzten Endes gehabt. Es gab jetzt nicht so den Moment, wo ich dann wirklich geheult habe. Es gab aber viele Momente, wo ich mitgefiebert habe, mit den Charakteren, auch mit ja, ich muss ihn nochmal ansprechen, Jakul, den ich einfach irgendwie mag. Ich mochte das Reittier sehr, sehr gerne. Das hat irgendwie eine Sonderstellung für mich in diesem Film. Da gab es so Momente, wo man einfach auch mitgefiebert hat mit den einzelnen Charakteren. Die waren aber, da hat man so sehr mitgefiebert, dass man gar nicht darauf konzentrieren konnte, ja, traurig zu sein, sondern man war eher ängstlich, so in einigen Momenten. Das Ende ist natürlich ein wunderbarer, wunderschöner Moment, der einen sehr berührt hat. Und da gab es ein paar kleine Momente sowas, aber das Ende überragt das natürlich sehr. Und für mich, also da muss ich deutlich mehr Punkte geben als du, aber weil mich hat das sehr, sehr mitgenommen und erfreut und aber auch zum Weinen gebracht. Und von mir gibt es 5 Punkte für den Heulsusen-Faktor.
5 Punkte, okay. 5. Das heißt, ja cool, das Reittier, nachdem es angeschossen worden ist, hat quasi deine Bewertung auf 5 Punkte gehumpelt.
Ja, auf jeden Fall. Also ja cool, da habe ich mitgefiebert, da hatte ich Angst, dass der von uns geht. Macht bei mir, und witzigerweise werden wir die Punkte zusammen, wir sind bei einigen Kategorien unterschiedlich, aber am Ende kommen wir aufs Gleiche raus, macht einen Zwischenwert, wenn man das dann durch 6 teilt, auf von uns bei uns beiden von 6,3, witzigerweise. Mhm,
ganz genau, ja.
No. Beide auf 6,3, macht dann aber auch, bin ich gespannt, wie du zu deinem persönlichen Geschmack gefunden hast, weil ich weiß, da gibt es Filme, die du deutlich mehr magst.
Genau, also ich mag Prinzessin Mononoke, es ist ein schöner Film und ich kann nur bedingt verstehen, dass sehr, sehr viele Leute, Fans des Studio Ghiblis, Mononoke als den besten Film ansehen. Also bei mir ist das leider nicht der Fall. Ich kann von 8 möglichen Punkten, was den persönlichen Geschmack angeht, leider nur 6 geben, weil es einfach Filme gibt wie zum Beispiel Letzten Glühwürmchen oder Totoro oder Filme, die wir erst noch besprechen werden, ja, von mir wahrscheinlich wesentlich höher bewertet werden.
Ich tue mich ein bisschen schwer beim persönlichen Geschmack. Also da habe ich mich wirklich sehr, sehr schwer getan, den einzuordnen, weil ich mag diesen Film sehr.
Ja, ich mag den auch, also ja. Das hat damit nichts zu tun.
Ne? Nee, habe ich schon verstanden. Aber bei mir war es ja noch mal schwieriger, weil ich mag diesen Film sehr und es gibt auch Filme, die ich deutlich mehr mag. Es gibt auch Filme, die ich weniger mag, ganz klar. Der kommt auf jeden Fall. Also ich hätte im Vorfeld gesagt, das ist wahrscheinlich schon, das hatte ich ja schon angesprochen, ein Top-5-Kandidat. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Und das habe ich dann gemerkt, als ich den Film nochmal gesehen habe. Das ist es nicht. Allerdings würde ich diesen Film schon irgendwie für mich persönlich über Laputa normalerweise einordnen oder selbst auch über wahrscheinlich auch über Ocean Waves auf jeden Fall auch. Allerdings kann ich ihm nicht mehr Punkte geben. Ich würde vielleicht eher den anderen Film weniger Punkte geben mittlerweile im persönlichen Geschmack, weil 7 Punkte kann ich ihm nicht geben. Da sind andere Filme, wo gerade auch Pompoko zum Beispiel, der mich dann doch witzigerweise ja mehr gefesselt hat, so im Nachhinein betrachtet. Deswegen gebe ich hier die 6 Punkte, allerdings mit dem Zusatz, dass andere Filme, die auch 6 Punkte bekommen haben, eigentlich weniger Punkte bekommen sollen als Mononoke. Vielleicht muss man doch über Zwischenschritte nochmal nachdenken. Allerdings ist es jetzt auch zu spät. Also von mir auch 6 Punkte. Da sind wir uns einig. Das macht dann summa summarum 12,3 bei uns beiden. Das macht einen, bei mir ist er auf Platz 6 nur gelandet. Und bei dir?
Leider nur auf Platz 7.
Verrückt, gell?
Wer hätte das gedacht? Jetzt werden wir wahrscheinlich 60% unserer Hörer verlieren, ne? Aber ja, ich kann Mononoke leider nur auf Platz 7 setzen.
Ja, und das beim
10. Zum momentanen Zeitpunkt, das kann sich ja noch ändern.
Das kann sich auch noch, weiter nach oben wird er nicht kommen, das wird schwierig, aber er könnte auf jeden Fall noch nach unten rutschen.
Sag doch nicht sowas, naja gut.
Das macht aber auch eine Gesamtwertung, hat er dann 24,6 Punkte, das macht eine Gesamtplatzierung von 7. Er kommt auf den 7. Platz, auf dem 6. ist aktuell Kiki, ist das richtig? Ja, Kiki hat ein bisschen mehr Punkte dadurch, dass du Kiki so hoch bewertet hast, deutlich höher als ich. Da sind, glaube ich, die größten Unterschiede. Bei Kiki ist nämlich bei mir nur auf Platz 9, bei dir auf Platz 4. Macht trotzdem eine Gesamtpunktzahl, da hat Kiki ein bisschen mehr und dadurch landet Prinzessin Mononoke bei uns in der Gesamtwertung auf dem 7. Platz von bisher 10 Filmen. Interessant, oder?
Ja, sehr. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich bin auch gespannt, was die Hörer dazu sagen. Schreibt uns doch mal, wie ihr das findet, wie ihr Mononoke einsetzt. Ist das euer Lieblingsfilm? Wäre der eigentlich ein Top-3-Kandidat, ein Top-5-Kandidat? Oder seht ihr das so ähnlich wie wir, dass er ein toller Film ist, aber so aus heutiger Sicht vielleicht sich doch nicht mit einigen der anderen Ghibli-Filme messen kann? Das würde mich mal interessieren. Schreibt uns bei Facebook und Instagram. Ja, ansonsten würde ich sagen, folgt uns auch dort, wo ihr uns schreiben könnt, bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast in all euren gängigen Podcast-Portalen. Bewertet ihn, wenn ihr das in den jeweiligen Podcast-Portalen könnt. Bei iTunes, bei Apple Music ist es auf jeden Fall möglich. Auch bei Google Podcasts, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, bewertet und empfiehlt ihn weiter. Wir haben jetzt 10 Folgen geschafft. Jubiläumsfolge liegt hinter uns. Und ich glaube, da haben wir ein wunderbares Projekt doch erschaffen, lieber Thomas.
Auf jeden Fall, so empfinde ich das. Und ich freue mich vor allem auch schon auf die nächste Folge, auf meine Nachbarn, die Yamadas, ein Takahata-Film
und ein ganz besonderer Takahata-Film. An den Zeichenstil, da müssen wir uns auf jeden Fall erst nochmal wieder gewöhnen. Freue mich auch drauf. In 2 Wochen hört ihr wieder von uns, wenn es wieder heißt World of Ghibli. An meiner Seite Thomas van der Scheck.
An meiner Seite Shaggy Schwarz, Shaggy Senpai und ich sag Sayonara.